Das Leben ist kein Ponyhof? Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SOVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des SOVD-Podcasts Kein Ponyhof. Ich bin Stefanie Jekyll, Pressesprecherin des SOVD in Niedersachsen und wie immer mir gegenüber sitzt meine Lieblingskollegin Katharina Lorenz. Hallo Katharina, guten Tag.
Hallo Lieblingskollegin.
Oh. Unsere ausgewiesene Sozialrechts- und Sozialpolitiks-Expertin. Mhm. Wir sprechen heute über ein Thema, das nennt sich Inklusion.
Genau.
Ist eher so, also klingt so ein bisschen kompliziert, ist es aber überhaupt nicht.
Eigentlich
vor allen
nicht.
Dingen, weil wir uns vorgenommen haben, dem Ganzen ein Gesicht zu verleihen. Mhm. Also Inklusion heißt ja gleichberechtigte Teilhabe für alle, mhm, unter anderem oder vor allem auch für Menschen mit Behinderung.
Mhm. Genau.
Und fehlende Inklusion ist gleichbedeutend mit Ausgrenzung,
ja,
mit Ausgeschlossenwerden,
ja,
mit Vernachlässigen im Sinne von alleine lassen.
Ja, fehlende tatsächlich Möglichkeiten halt gleichberechtigt teilhaben,
genau,
zu können,
genau,
und die gleichen Möglichkeiten zu haben wie Menschen ohne Behinderung.
Genau. Mhm. Und das ist ein ziemlich großes Problem noch immer bei uns in Deutschland.
Ja.
Also Deutschland hinkt da wirklich sehr hinterher, vor allen Dingen auch im Vergleich mit anderen Ländern. Das zeigen Untersuchungen immer wieder.
Ja.
Und du hast uns heute einen Fall mitgebracht, der das sehr verdeutlicht. Mhm. Da geht es um einen kleinen Jungen, dazu kommen wir aber gleich,
genau,
noch. Und wir haben uns auch einen spannenden Gast eingeladen.
Ja.
Die hat nämlich ein Projekt ins Leben gerufen mit, wie ich finde, ganz, mhm, großartigem Vorbildcharakter.
Ja.
Und da geht es auch um die Inklusion von Menschen mit Behinderung.
Genau.
Und wir möchten heute mit der Folge vor allem irgendwie deutlich machen, dass es wichtig ist für die Betroffenen, dass es Vorteile hat für die gesamte Gesellschaft. Mhm. Und wie schwierig es ist, aber immer noch für die Betroffenen zu ihrem Recht zu kommen, ja, einfach an der Gesellschaft teilzuhaben.
Ja.
Und
ja,
das sollte man eigentlich gar nicht glauben im Jahr 2024, mhm, dass das immer noch so ist, dass Menschen mit Behinderungen an vielen Stellen noch immer so arg ausgegrenzt werden.
Genau, genau.
Deswegen haben wir uns das Thema heute,
ja, sehr wichtig,
ausgesucht. Auch wenn der Begriff Inklusion tatsächlich erstmal ein bisschen sperrig,
ja,
ist. Für, vor allen Dingen für Leute, die sich vielleicht damit nicht so auskennen.
Genau.
Aber deswegen gibt es ja uns und wir erzählen ein bisschen was zu dem Thema. Du hast natürlich wie immer einen Fall aus unserer Beratung, mhm, mitgebracht. Und ich habe schon gesagt, es geht um einen kleinen, mhm, Jungen. Um wen denn genau?
Es geht um den Leon, 8 Jahre alt.
Mhm.
Und der hat eine schwer ausgeprägte Autismus-Spektrumsstörung.
Okay, also ich weiß so ein ganz klein bisschen darüber, natürlich, ne,
ja,
aufgrund,
ja,
meines Jobs, mhm, und meiner Arbeit im SOVD. Aber für all diejenigen, die das mhm, nicht wissen, sag doch noch mal ganz genau, was ist denn so eine Autismus-Spektrumstörung und vor allen Dingen, was heißt, sie ist ausgeprägt?
Also es ist ein sehr, sehr tatsächlich weites Feld, ne?
Mhm.
Also da gibt es halt viele Möglichkeiten und viele Einschränkungen, unter denen halt die Betroffenen dann gegebenenfalls dann denen sie zu kämpfen haben.
Ja.
Und bei Leon war es jetzt im spezifischen Fall tatsächlich so, dass er große Schwierigkeiten hatte, gerade soziale Kontakte aufzubauen,
mhm,
Freunde zu finden, sozial zu agieren. Er hatte auch Einschränkungen im Bereich der Sprache, also hatte da auch Sprachschwierigkeiten und hatte einfach Verhaltensauffälligkeiten. Und das war tatsächlich halt eher im Bereich tatsächlich dieser sozialen Kontakte, dass er eigentlich sehr stark halt fokussiert war auf die Eltern,
mhm,
und seine beiden Geschwister.
Okay, was heißt, er hatte Sprachschwierigkeiten? Hattest du gesagt, wie alt er ist? Wenn ja,
8 Jahre.
8 Jahre. Mhm,
genau.
Okay, heißt das, er war ein bisschen verzögert?
Er war verzögert,
okay,
genau, in der,
mhm,
Entwicklung,
ja,
hatte auch eine leichte Intelligenzminderung.
Mhm.
Also da spielten viele verschiedene Faktoren halt mit eine Rolle. Und ja, also darum ging es letztendlich erstmal.
Ja.
Ja.
Okay, und womit ist er zu uns gekommen?
Mhm. Also seine Eltern hatten beim zuständigen Träger der Eingliederungshilfe einen Antrag gestellt auf Kostenübernahme für eine Autismustherapie.
Mhm. Okay, weil, mhm, Was war das Problem? Ja,
das Problem war, also Leon besuchte die erste Klasse einer inklusiven Schule, also eine Regelschule.
Also das heißt, er hat zusammen mit Kindern ohne Behinderung und vielleicht auch noch mit anderen Kindern mit Behinderung in einer Klasse gelernt.
Genau, das waren 20 Kinder.
So wie wir uns das auch vorstellen würden.
So
ne?
Wie es ja eigentlich auch der Regelfall sein sollte, dass halt tatsächlich auch Kinder mit Behinderung jetzt nicht auf eine Förderschule abgeschoben werden, sondern ganz normal tatsächlich halt auch mit Kindern ohne Behinderung halt lernen können. Und da müssen natürlich bestimmte Rahmenbedingungen gegeben sein.
Ja.
Die waren an dieser Schule auch gegeben. Das ist auch nicht immer der Fall tatsächlich. Deswegen haben wir ja so arge Probleme halt auch in Deutschland tatsächlich dann auch Inklusion wirklich gut durchzusetzen. An der Schule hat das aber gut funktioniert.
Was waren das für Rahmenbedingungen?
Naja, es gab ausreichend Schulbegleiterinnen, die sich halt auch gekümmert haben. Man hat Rückzugsräume auch teilweise gehabt halt für Kinder mit speziellen Bedürfnissen. Und ist da eigentlich im Grunde auch seitens der Schule also wirklich auch sehr, sehr gut im Grunde auch mit umgegangen und hat da wirklich auch versucht, war auch barrierefrei. Es war eine neu gebaute Schule, das heißt, es war auch für Kinder mit Mobilitätseinschränkungen halt kein Problem, die Schule zu besuchen.
Also das war jetzt für Leon nicht wichtig.
Das war jetzt für Leon in dem Fall nicht wichtig, aber es gibt ja vielfältige Behinderungen und darauf muss natürlich so eine Schule halt auch irgendwie eingestellt sein. Trotz allem war es natürlich so, dass auch diese Schule, wie viele andere Schulen auch in Niedersachsen, damit zu kämpfen hatten, dass es nicht ausreichend Personal gab, Lehrer, Sozialpädagoginnen, zusätzliche Fachkräfte, die einfach notwendig sind, fehlen ja immer noch tatsächlich an Schulen. Aber die haben das ganz gut kompensieren können.
Noch. Okay, aber das klingt ja eigentlich erstmal auch für Leon nach guten Voraussetzungen.
Das war erstmal gut. Er hatte auch eine 1-zu-1-Betreuung. Das heißt also eine persönliche Assistenz dann halt, die ihn auch während des Schulalltags dann auch rund um die Uhr begleitet hat. Mhm. Das heißt, das funktionierte auch so ganz gut. Betreute ihn in den Pausen oder wenn er auch Ruhephasen brauchte, weil durch seine Autismus-Spektrumsstörung gab es dann einfach auch Situationen, wo er überfordert war. Mhm. Das heißt, er musste auch raus aus dem Unterricht dann genommen werden. Und die kümmerte sich dann halt auch um ihn. Genau. Ja. Aber es gab halt einfach das Problem, dass Leon trotz dieser 1-zu-1-Betreuung wahnsinnige Schwierigkeiten hatte, in einen guten sozialen Kontakt mit seinen Mitschülerinnen zu gehen, mit der Lehrerin zu gehen. Und suchte also auch nicht den Blickkontakt zu anderen, zog sich auch häufig zurück, hatte so stereotypische Bereiche dann halt, dass er zum Beispiel halt die Finger so vor den Augen gedreht hat, wenn ihm alles zu viel wurde. Und war einfach schwierig, ihn auch in diese Klassengemeinschaft zu integrieren. Und das war ein großes Problem. Und das führte auch dazu, dass er natürlich halt auch die Lerninhalte nicht gut aufgenommen hat, so wie es vielleicht sonst tatsächlich besser möglich gewesen wäre für ihn. Und dann haben sich die Eltern an den Kinderarzt gewandt und haben gesagt, okay, wie können wir ihn da jetzt noch unterstützen, damit das in der Schule einfach besser für ihn läuft. Und dann hat der Kinderarzt diese Autismustherapie halt vorgeschlagen.
Ja. Genau. Okay. Weil ich weiß ganz genau, dass viele Menschen sich dann immer fragen, also ne, nicht jeder hat es ja mit Inklusion und findet irgendwie, naja, das muss ja, also nicht jeder muss ja überall irgendwie dabei sein. Und wenn man irgendwie so, ja, naja, wenn der Leon tatsächlich da irgendwie so Schwierigkeiten hat, in der Schule mitzukommen und so, ja, dann ist er auf einer Regelschule halt tatsächlich nicht richtig.
Genau.
Was sagst du denn solchen Leuten?
Naja, also, dass sich tatsächlich die Schule an die Kinder mit Behinderung anpassen muss. Mhm. Also jedes Kind halt hat ein Recht darauf, in Kleinklassen gut zu lernen, individuell gefördert zu werden, so wie es den Bedürfnissen halt entspricht. Und das gilt für Kinder mit Behinderung, aber es gilt auch für Kinder ohne Behinderung. Mhm. Das heißt, wir müssen dazu kommen, tatsächlich halt Schulen zu schaffen oder Räume, Bildungsräume zu schaffen, die allen Kindern gerecht wird. Darauf hat jedes Kind einen Anspruch. Und von daher finde ich halt immer diesen Verweis auf die Förderschulen einfach extrem schwierig, weil das bedeutet Exklusion für Menschen oder Kinder mit Behinderung. Ja. Und wir wollen keine Sondersysteme, keine Doppelstrukturen. Das ist wahnsinnig teuer und das führt auch nicht dazu, dass wir wirklich halt zu einer echten Integration kommen.
Ja. Weil ich muss da immer an eine Freundin aus dem Kindergarten irgendwie denken. Also damals gab es das, ich bin ja nicht mehr 20, ne? Damals gab es das Wort drüber. Inklusion so noch nicht. Aber wir hatten halt ein Mädchen bei uns in der Kindergartengruppe und die hatte eine leichte körperliche Behinderung, aber tatsächlich auch kognitive Einschränkungen. Mhm. Was genau weiß ich nicht. Mhm. Aber das lief alles super und mit der ersten Klasse war sie quasi verschwunden.
Ja.
Und daran muss ich immer so denken, wenn du sagst, Förderschule bedeutet Exklusion. Mhm. Also ne, sie kam aus einem kleinen Dorf im Umfeld. Und die war einfach weg. Ich habe sie tatsächlich nie wieder gesehen. Ja. Also alle anderen Kindergartenfreundinnen und Freunde habe ich, selbst wenn wir nicht auf einer Schule waren oder so, irgendwann nochmal wieder getroffen oder wieder gesehen oder mit denen gespielt oder so. Und sie war einfach weg.
Genau, die verschwinden aus dem Fokus.
So, und das finde ich tatsächlich ganz furchtbar. Das nochmal als kleiner Einschub, weil ich weiß, dass ganz viele Menschen dann immer sagen, ja, aber das ist ja der beste, also ne, Leon wäre ja sozusagen der beste Beweis dafür, dass Inklusion so nicht klappen kann, und dann, bevor man den armen Jungen auch überfordert, soll man ihn doch lieber auf eine Förderschule geben.
Genau.
Und deswegen finde ich das nochmal wichtig, dass du das sagst, nicht die Kinder müssen sich an die Schule anpassen, sondern ne, es muss Bildungsräume geben, die sich an die Kinder anpasst, weil wir wollen jeden in unserer Gesellschaft dabei haben.
Genau, und da muss man halt einfach gucken, wie sind die individuellen Bedürfnisse. Ja. Und dann kann das auch gut funktionieren.
Funktioniert in anderen Ländern auch.
Funktioniert in anderen Ländern hervorragend, nur wir schaffen das halt irgendwie nicht. Und selbst Eltern mit behinderten Kindern sagen häufig halt auch, naja, dadurch, dass die Rahmenbedingungen so schlecht sind, gucken sie im Grunde halt, wäre dann nicht doch tatsächlich eine Förderschule für mein Kind jetzt die beste Möglichkeit. Und das darf nicht sein. Und meistens funktioniert es noch in den Grundschulen, da geht es meistens noch einigermaßen, aber sobald es in die weiterführende Schule kommt, da kommen wir wirklich an unsere Grenzen. Wenn man sich die Gymnasien anguckt, da haben wir halt wirklich was Inklusion angeht, da sind die Prozentsätze verschwindend gering.
Ja. Das nur mal als kleiner politischer Einschub, ne, da könnte man eine ganze Folge machen.
Genau, das stimmt.
Aber das vielleicht nochmal so als Hintergrund, warum es uns auch so wichtig ist und warum es uns auch so wichtig ist, die Kinder zu unterstützen, die mit einer Behinderung an einer ganz normal zu einer Regelschule gehen wollen.
Ja.
So, entschuldige, jetzt habe ich dich aber wirklich
alles gut
hart unterbrochen. Also der Kinderarzt hat eine Therapie empfohlen für Leon.
Eine Autismustherapie.
Eine Autismustherapie.
Genau.
Okay, ich muss gestehen, habe ich vorher so noch nicht gehört. Und für mich klingt das im ersten Augenblick so, als würde man damit den Autismus beseitigen. Das ist natürlich Quatsch.
Nein.
Was ist denn eine Autismustherapie genau?
Genau, also das ist eine sehr spezialisierte Komplextherapie.
Oh, das klingt aber auch schon wieder eine sehr spezialisierte Komplextherapie.
Naja, weil ich hatte ja vorhin schon gesagt, diese Autismus-Spektrumsstörung ist ja im Grunde sehr weit gefächert, was tatsächlich die Einschränkungen angeht und die Schwierigkeiten halt, die dadurch resultieren möglicherweise. Hat auch was mit dem Alter zu tun, mit kognitiven möglichen Einschränkungen, die halt auch mit dabei sind. Und von daher ist die sehr individuell, wird die auf den Betroffenen dann halt auch zugeschnitten.
Also
es
gibt gar nicht die Autismus-Therapie.
Nein, es gibt nicht die einzige Therapie. Es gibt da auch Leitlinien, die man entwickelt hat. Das heißt, es gibt verschiedene Therapieansätze, die tatsächlich über Jahre, Jahrzehnte halt schon durchgeführt worden sind, wo man sagt, die sind auch erfolgsversprechend. Mhm. Die sind auch umsetzbar gut. Und aus diesen verschiedenen Therapieansätzen guckt man dann im Grunde halt, was ist für den Betroffenen am besten.
Okay.
Da werden die Eltern und die Geschwister, also das enge persönliche Umfeld mit einbezogen. Mhm. Der Betroffene natürlich selber, klar.
Ja.
Und auch immer das psychosoziale Umfeld. Das heißt also zum Beispiel Kindergarten, Schule.
Okay.
Oder auch später, das gibt es dann teilweise auch, zum Beispiel andere Bildungseinrichtungen oder andere Umfelde.
Ja.
Das heißt also Universitäten, Ausbildung, Arbeitsplatz, genau. Mhm. Und von daher ist das sehr, sehr komplex, und das kann man gar nicht so einfach im Grunde halt beschreiben mit einer einfachen Definition.
Okay, ja. Mhm. Warum war es denn den Eltern so wichtig? Also was war denn die Konsequenz dessen, dass Leon so in der Schule kaum in Kontakt getreten ist mit den anderen Kindern und auch Schwierigkeiten hatte, den Lernzielen irgendwie zu folgen? Hat man das ihm persönlich auch angemerkt oder hatte das irgendwie Auswirkungen auf die Familie auch?
Nee, es hatte sowohl Auswirkungen auf Leon, weil natürlich entsteht da ja auch ein gewisser Frust gegebenenfalls. Und es hatte natürlich tatsächlich auch Auswirkungen dann auf das familiäre Leben.
Mhm.
Und sie wollten eigentlich Leon die besten Möglichkeiten und Startmöglichkeiten geben, die man sich wünscht. Das tun ja alle Eltern, dass er sich einfach so entwickeln kann, wie es die Möglichkeiten hergeben. Und dann versucht man natürlich ganz, ganz viele Sachen. Sie hatten zum Beispiel dann halt auch einen Hund angeschafft extra, weil es da halt auch sehr gute Erfahrungen gibt. mit speziellen Autismushunden, die es gibt. Die werden auch nicht übernommen, also die Kosten werden nicht übernommen, aber die hatten das im Grunde selbst dann auch beschafft. Das ist sehr teuer gewesen, aber da hatten sie halt auch schon gute Erfahrungen mitgemacht und okay. haben halt gemerkt, das funktioniert halt auch ganz gut zu Hause. Und wie gesagt, und in der Schule war es ihnen einfach auch wichtig, dass er einfach auch so gut mitkommt und bestimmte Lernziele halt einfach auch besser erreicht und einfach ja einfacher auch erreicht, ne? Und da keine Probleme hat.
Ja. Mhm. Okay. Also Arzt empfiehlt Autismustherapie. Genau. Eltern sagen, hört sich gut an.
Hört sich gut an.
Möchten wir probieren.
Möchten
und dann
wir probieren.
Haben Sie was gemacht?
Genau, dann haben sie einen Antrag gestellt bei dem Eingliederungshilfeleistungsträger.
Bei dem Eingliederungshilfeleistungsträger.
Ja, das ist,
was nochmal?
Das ist im Grunde Eingliederungshilfeleistungsträger.
Beim Eingliederungshilfeleistungsträger.
Also sprich okay. eigentlich das Sozialamt.
Ah, okay. darunter kann ich mir tatsächlich auch was vorstellen. Okay.
Genau, ja. Genau. Haben sie also auf jeden Fall einen Antrag gestellt auf Kostenübernahme dieser Autismustherapie und zwar im Rahmen der Hilfe zur schulischen Bildung. Und das ist erstmal wichtig, weil das ist einkommens- und vermögensunabhängig.
Also das heißt, die stellen dann einen Antrag beim Sozialamt auf diese Leistung, weil Leon Support braucht im schulischen Umfeld und bei seiner Behinderung, um einfach besser im schulischen Alltag mitzukommen.
Genau.
Und da ist es egal, was die Eltern auf dem Konto haben und wie viel sie verdienen.
Genau, das ist so eine sogenannte privilegierte Leistung. Und da ist es dann halt so, dass man dann sagt, okay, das ist tatsächlich einkommens- und vermögensunabhängig. Weil das einfach auch spezielle Leistungen sind, die ja auch wichtig sind für die gesamte Gesellschaft, kann man ja so sagen. Ne? Dass also Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene halt einfach auch im schulischen Bereich, im Ausbildungsbereich einfach da auch besser vorankommen und gleiche Chancen haben wie Kinder ohne Behinderung. Genau. Okay.
Gut, also beim Eingliederungshilfe-Leistungsträger, ich sag jetzt nur noch Sozialamt, also Antrag beim Sozialamt.
Genau.
Und ich nehme mal an, das hätte sich ja nicht weiterentwickelt und die Eltern wären mit Leon ja nicht zu uns gekommen, wenn das Sozialamt gesagt hätte, jawohl, das ist super, so machen wir das.
Genau. Dann wäre es ja
super.
Das wäre
zu einfach,
dann
wär's
so einfach gewesen.
Wäre kein Fall für uns heute.
Nee, dann wäre es kein Fall für uns gewesen, genau. Und es war tatsächlich so, dass die das als Hilfe zur schulischen Bildung halt abgelehnt haben, gesagt haben, das ist eine nicht privilegierte Leistung, das heißt, das ist eine Hilfe zum Leben in der Gemeinschaft und damit einkommens- und vermögensabhängig. Und dann haben sie halt geguckt, wie hoch das Einkommen der Eltern ist von dem Leon und haben festgestellt, dass sie knapp über der Einkommensgrenze mit ihrem Einkommen liegen.
Wir machen den Podcast ja nicht erst seit gestern. Mhm. Da denke ich natürlich sofort, haben Sie das vielleicht abgelehnt, damit Sie nicht bezahlen müssen, Fragezeichen?
Könnte gegebenenfalls sein. So eine Autismustherapie ist ja auch nicht besonders günstig.
Ne? Okay.
Also das muss man halt auch sagen. Wie gesagt, das ist ja diese spezielle Komplextherapie. Das ist klar, dass das halt nicht irgendwie mit 2,50 Euro halt gemacht werden kann.
Ja.
Also eine Therapiestunde kostet so um die, 100, 120 Euro. Mhm. Man hatte sich dann, oder die Eltern hatten sich dann auch erkundigt und haben gesagt, so 2 bis 3 Wochenstunden müsste man zumindest am Anfang auch erstmal investieren.
Da kommt im Monat was zusammen.
Und da kommt im Monat halt einiges zusammen, ne? Und sie sagten dann halt auch, wir verstehen das überhaupt nicht. Und unser Einkommen ist jetzt nicht so super schlecht. Das ist uns auch bewusst. Die haben auch beide gearbeitet, hatten aber noch 2 weitere Kinder. Und sagten aber auch, wir haben ja auch weitere Kosten, die uns gar nicht erstattet werden für den Leon. Das ist natürlich eine individuelle und subjektive Geschichte auch nochmal gewesen mit dem Autismus-Therapiehund.
Mhm.
Aber es ist natürlich nachvollziehbar, dass einfach die Kosten, die du als Familie hast, wenn du ein Kind mit Behinderung hast, weitaus höher sind und größer sind natürlich.
Und da kriegst
halt, als du
auch nicht alles erstattet.
Und du kriegst nicht alles erstattet, weil die Leute glauben halt immer, da wird ja sowieso alles bezahlt.
Nee.
Das wird es nicht. Wir haben schon etliche Fälle hier gehabt. Auch die Eltern mussten von Anfang an um ganz, ganz viele Sachen kämpfen. Und häufig haben sie dann halt einfach aus Frust gesagt, damit zahlen wir das jetzt einfach mal selber aus eigener Tasche.
Ja, aber ich nehme mal an, also wenn ich das so hochrechne, das ist ja für so eine Therapie dann tatsächlich echt viel Geld.
Ja.
das zahlt man ja nicht aus der Portokasse, selbst Nein. wenn du nicht schlecht verdienst. Also ich nehme an, die hätten sich so eine Therapie dann einfach gar nicht leisten können,
oder? Nee, die haben gesagt, diese 500 bis 600 Euro, die da gegebenenfalls im Monat zustande gekommen
Na, wenn oder das reicht,
zusammengekommen ne? wären. Und gerade am Anfang wären es wahrscheinlich sogar höhere Kosten gewesen, wenn man jetzt von 2 bis 3 Wochenstunden ausgeht und das viermal im Monat. Dann sagten sie, wir wissen gar nicht, wie wir das im Grunde halt einfach auch in dem Moment halt zahlen sollen. Und dann hätte tatsächlich Leon auf diese Therapie halt verzichten müssen.
Aber ja. Sorry, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen. Ich finde, das ist aber auch so typisch Deutschland.
Ja.
Ne, also dass man quasi zwei Töpfe für sowas hat. Mhm. Ne, einmal geht's um was Schulisches und da steht bestimmt irgendwie eine rechtlich gesicherte Begründung dahinter, warum das so ist beim Eingliederungshilfe-Leistungsträger beim Sozialamt. Also die eine Leistung wird übernommen, egal wie viel die Eltern verdienen oder nicht. Aber wenn es nicht um Schule geht, sondern um Gemeinschaft.
Ja.
Und da stelle ich mir jetzt quasi eher sowas vor, ne, familiäres Umfeld, Sportverein, also so, ne, das private Umfeld irgendwie eher. Da wird es nicht, also das ist dann nicht so wichtig, dass da Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft irgendwie teilhaben. Also das erschließt sich mir tatsächlich überhaupt nicht, warum man diese Leistungen so unterschiedlich bewertet.
Ja, das ist halt auch sehr, sehr schwierig und das ist dann natürlich halt auch für die Betroffenen blöd, weil sie sich ja durch diesen Dschungel halt irgendwie durchkämpfen müssen und gucken müssen, okay, ne, wann ist halt was möglicherweise kostenfrei für mich?
Ja.
Oder wo muss ich dann, oder wo kriege ich die Leistung selber nicht? Oder wo muss ich möglicherweise halt auch einen Teil bezuschussen? Ne? Das gibt's ja dann auch.
Ja, also ich, wie gesagt, ich steige da manchmal sowieso nicht durch, das erschließt sich mir nicht, aber ich finde, hier wird es nochmal so deutlich, weil es eigentlich eine Therapie ist, die dem Kind mit Behinderung zugutekommen soll. Und bei dem einen wird gesagt, jawohl, das übernehmen wir, wenn wir es bewilligen. Und bei dem anderen wird gesagt, nee, dass du irgendwie so im Privaten gut zurechtkommst, ist uns ehrlich gesagt egal, wenn deine Eltern zu viel Geld haben. Und wir reden ja nicht darüber, dass wir irgendwie was für Leute erwirken wollen, die irgendwie 5 Millionen auf dem Konto haben.
Nein, also ich meine, durch das BTHG, durch das Bundesteilhabegesetz, hat sich da ja auch schon einiges zumindest verbessert.
Ja. Halt
früher war es ja teilweise so, dass gerade auch Menschen mit Behinderung, die ganz normal gearbeitet haben, die eigentlich genau das eigentlich durchgezogen haben und hinbekommen haben, was sie sich gewünscht haben, dass sie genau wie Menschen ohne Behinderung im Grunde, also genauso gleichberechtigt teilhaben können und einen Job haben, Gott sei Dank. Und arbeiten gehen können und dann aber zum Beispiel eine persönliche Assistenz zusätzlich benötigen, um da einfach auch privat zurechtzukommen. Die mussten dann teilweise halt einen Großteil ihres erwirtschafteten Geldes, ihres Einkommens dafür nutzen.
Ja, stimmt. Ne? Das weiß ich auch noch, totaler Aufreger, weil du schiebst sie sofort in die Altersarmut damit, weil du darfst nichts ansparen, nur bis zu einem bestimmten Grad ein Vermögen aufbauen und sowas.
Genau.
Und das ist
und das hat mit gleichberechtigter Teilhabe überhaupt nichts zu tun. Das ist sozial extremst ungerecht.
Ja.
Da haben wir, glaube ich, immer noch extremst viele Schranken halt auch im Kopf, dass wir das einfach nicht sehen und das müssen wir uns wirklich jeden Tag eigentlich auch bewusst machen.
Ja.
Mal abgesehen von Barrierefreiheit und so. Aber also, wie gesagt, das wäre jetzt ein eigener Podcast. Wir wollen das jetzt nicht so weit.
Ich merke schon, wie mich das Thema irgendwie so anfasst, dass ich irgendwie denke, mein Gott, ich verstehe es halt einfach nicht, ne?
Und, ist totaler Aufreger.
Wie gesagt, ich halte mich bei solchen Sachen für nicht ganz dumm, weil ich halt eben beim SOVD arbeite und schon so einige Begrifflichkeiten kenne oder, ne, Leistungsträger, ich weiß, was das ist, aber, ne, wenn du als Mensch dastehst und denkst, an wen wende ich mich überhaupt und so. Aber gut, zurück zu Leon, bevor wir völlig den Faden verlieren. Okay, also sie haben gesagt, nee, also das Vermögensunabhängige, das gestatten wir denen nicht. Also das andere geht schon. Aber das können wir leider nicht bezahlen, weil ihr habt so viel Geld.
Genau. So.
Und damit sie nur knapp über den Betrag lagen.
Also sie lagen wirklich ganz knapp drüber. Mhm. Und wie gesagt, man muss ja auch immer gucken, haben beide gearbeitet, haben noch 2 weitere Kinder gehabt. Also also die Grenzen sind jetzt auch nicht so überbordend hoch, dass man jetzt sagt, okay, die waren jetzt halt wirklich hochvermögend. Ne?
Mhm.
Also
kein goldener Löffel im Mund.
Nein, genau, das zumindest halt nochmal ganz kurz. Von daher kamen sie in die Beratung und sagten,
genau, das war der Zeitpunkt, zu dem sie zu uns kamen, ne?
Genau, weil sie dann gesagt haben, wie kommen wir denn jetzt aus dieser ganzen Sache halt wieder raus? Weil wir haben doch eigentlich alles richtig gemacht.
Oder du hast gesagt, wie kommen wir rein, ne? So.
Ja, das heißt, genau, eigentlich.
Draußen waren sie ja schon.
Draußen waren sie ja eigentlich schon, genau. Wie kommen wir denn da wieder rein? Weil sie sagten, wir haben doch eigentlich alles richtig gemacht. Mhm. Einen Antrag gestellt, eine Aufhilfe zur schulischen Bildung und die wollen das einfach nicht. Naja, und dann haben wir gesagt, ja klar, also Widerspruch auf jeden Fall sehen wir genauso. Autismustherapie in diesem speziellen Fall bei Leon war ganz klar im Grunde auch eine Hilfe zur schulischen Bildung.
Ja.
Und haben dann im Widerspruchsverfahren auch nochmal darauf hingewiesen, dass das einfach tatsächlich so ist, dass es hier darum geht, Leon den Schulbesuch halt zu erleichtern, die Interaktion zu den MitschülerInnen und zur Lehrerin halt irgendwie zu verbessern. Und auch seine Leistung halt tatsächlich dann auch dementsprechend zu steigern. Und krude war auch, dass das Sozialamt tatsächlich in der Begründung da bei der Ablehnung auch mitgeteilt hatte, naja, er hat ja eine 1:1 Betreuung, dann wäre doch alles super. Ne? Weil wenn er die 1:1 Betreuung hat, dann wird ihm doch im Grunde halt schon der Besuch der Regelschule damit ermöglicht. Dann braucht er keine weiteren zusätzlichen Therapien. Und das ist natürlich eine ganz krude Argumentation, weil natürlich war es so, dass die 1:1 Betreuung ihm zumindest erstmal den Schulunterricht oder den Schulbesuch ermöglicht hat, weil ohne die wäre es ja gar nicht gegangen.
Mhm.
Aber es ging ja hier darüber hinaus, ihm den Schulalltag und das schulische Lernen zu erleichtern.
Ja.
Und da war die Autismustherapie tatsächlich halt ein geeignetes und auch ein erforderliches Mittel. Und das haben wir denen auch nochmal so mitgeteilt. Ganz frech fand ich auch, dass sie gesagt haben, naja, sie hätten sich mal so diese Schullaufbahnakte von Leon angeguckt.
Ja, war da erste Klasse oder zweite? Ja,
da gibt es tatsächlich so Förderziele, die dann im Grunde halt
die Schullaufbahnakte.
Es werden dann so Förderziele festgesetzt. Und da sei das Amt der Auffassung, dass diese Förderziele könne man ja auch ohne diese Autismustherapie, könne Leon ja auch erreichen. Und das haben wir dann auch nochmal klar gemacht, dass es tatsächlich nicht so war. Und wie gesagt, also dass es notwendig und erforderlich ist.
Woran haben die das denn festgemacht? Also dass sie irgendwie sagen, ja, ist ja alles nicht so schlimm.
Ja, das reicht doch. Also die Förderziele waren natürlich auch sehr, sehr niedrig halt angesetzt und sagten, na, das geht doch mit der 1:1 Betreuung, das schafft der schon.
Das schafft er eben nicht gerade.
Also. Und das ist halt immer das Problem, dass man einfach auf diesen individuellen Fall halt einfach auch zu wenig guckt und sich halt einfach auch mit dem individuellen und Gegebenheiten, die da auch in der Schule sind, die bei Leon sind, die Schwierigkeiten, ja, die er hat, mit denen er tatsächlich tagtäglich zu kämpfen hat, einfach viel zu wenig halt, Aufmerksamkeit halt, darauf gezielt wurde. Ja.
Okay, also du hast wir haben den Widerspruch geschrieben.
Genau.
Und dann?
Dann wurde dem Widerspruch tatsächlich abgeholfen.
Yay!
Also, Entschuldigung.
Also, wir haben gewonnen, ne? Ja.
Es war ein positives Ergebnis.
Super, tatsächlich abgeholfen.
Abgeholfen heißt immer, dass wir dass den Widerspruch halt gewonnen haben, dass die Leistung, die Kostenübernahme bewilligt wurde, einkommensunabhängig. Und das hat die Eltern natürlich, klar, sehr, sehr gefreut, logisch. Also dass die Erleichterung war natürlich einfach da, weil sie gesagt haben, sonst hätten wir uns davon verabschieden müssen. Das hätten wir halt nicht finanziell wuppen können.
Ja.
Und ich glaube auch, also dass uns das auch recht gegeben hat, weil sie hatten sich dann, waren nach einem halben oder dreiviertel Jahr nochmal in der Beratung und hatten dann auch nochmal berichtet, dass diese Autismustherapie tatsächlich halt auch schon kleine Erfolge gezeigt hatte. Das heißt, Leon,
das geht ja aber auch nicht so schnell, ne?
Nein, das braucht ja auch ein bisschen und aber die haben das ganz gut, auch einen guten Therapieansatz gefunden.
Ja.
Die Eltern waren ganz glücklich Leon ist in der Schule einfach besser mitgekommen. Er hat dann auch mehr Kontakt tatsächlich halt auch zu den Mitschülerinnen gesucht. Mhm. Die Lehrerin hat das dann auch bestätigt. Hat auch gesagt, er hat dann so kleinere Aufgaben auch teilweise dann übernommen, also mit der 1:1 Betreuung natürlich mit seiner Assistenz dann. Aber zum Beispiel so Schulmaterialien hat irgendwie ausgelegt oder ausgehändigt. Mhm. Das ist ja auch schon mal irgendwie eine Kontaktaufnahme dann zu MitschülerInnen. Hat auch auf seinen Namen reagiert, dass er vorher auch nur sehr spärlich gemacht hat.
Mhm.
Und von daher waren eigentlich alle ganz, ganz glücklich und haben gesagt, also das war wirklich halt ein guter Erfolg und ist dann auch in die zweite Klasse versetzt worden.
Yay.
Und genau. Also von daher war eigentlich alles tatsächlich gut. Es ist halt einfach nur so schade, dass gerade auch Eltern mit Kindern mit behinderten Kindern da so viele Steine immer in den Weg gelegt werden, weil Leons Eltern einfach gesagt haben, wir haben das Gefühl, es ist jeden Tag halt immer wieder ein neuer Kampf. Weil das war ja nicht das Einzige, wo sie dann im Grunde auch schon Anträge gestellt haben bei Leistungsträgern.
Ja, das ist so ein Nervenaufreiben,
das zog sich einfach immer wieder. Und sie haben gesagt, das ist manchmal im Alltag einfach auch schwer zu ertragen. Ne? Also dieses immer ständige Kämpfen, sich rechtfertigen müssen, warum man halt das braucht. Und das ist sehr, sehr zermürbend und auch sehr zeitintensiv. Ja.
Genau. Naja, vor allen Dingen finde ich halt gerade jetzt bei diesem Fall, deswegen bin ich froh, dass du den so ausgesucht hast, wird ja so deutlich, also weißt du, wenn schon zum Beginn der Schullaufbahn, also ne, das legt ja so den Grundstein ganz häufig für das weitere Leben, so die ersten Jahre in der Schule dann auch. Ne? Ja. Und ich finde, wenn du einem Kind dann schon so wenig mitgibst, weil du irgendwie sagst, also um es jetzt mal krass zu sagen, also deine schulische Entwicklung, ne, du hast da irgendwie vielleicht eine Beeinträchtigung, aber das ist, ne, das Geld, was das kosten würde, ist es uns nicht wert.
Genau.
Das finde ich so hammerhart, weil das einfach tatsächlich, gerade auch für Kinder mit Behinderung, für die weitere Laufbahn auch vielleicht darüber entscheidet, ne, was ist denn später mal mit einem Job? Wie geht's denn weiter schulisch und so weiter? Ne?
Ausbildung.
Und, genau, und Menschen mit Behinderungen sind auf dem ersten Arbeitsmarkt immer noch massiv unterrepräsentiert.
Ja.
Und ne, keine Ahnung, ob Leon so einen Weg machen würde, aber mit einer vernünftigen Schulbildung hätte er wenigstens die Chance dazu.
Genau, genau.
Und das finde ich einfach so hart, dass die Ämter dann oder Behörden zum Teil irgendwie sagen, aus Kostengründen das brauchst du nicht.
Genau, genau.
Ja.
Ja.
Also deswegen umso besser, dass wir den Widerspruch irgendwie erfolgreich durchgeboxt haben. Das freut mich sehr.
Mich auch.
So, meine Liebe, dann ist es jetzt Zeit für die Zahl der heutigen Folge.
Ui, spannend.
Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
So, meine Liebe, ich muss jetzt mal ganz kurz auf meinen Zettel gucken, weil es ist eine komplizierte Zahl, ne?
Oh.
Na, so kompliziert jetzt auch wieder nicht. Aber trotzdem jedenfalls so eine Zahl, die ich mir nicht so einfach merken kann.
Okay.
Und zwar 415.780.
Prozent können sie sein.
Also hätte ich jetzt hier nicht das Mikro, würde ich jetzt tatsächlich mal so leicht klatschen. Das hast du sehr gut erkannt. Es sind nicht Prozent. Nein, tatsächlich. Also über 400.000 Kinder in Deutschland haben eine Behinderung. Also Kinder und Jugendliche haben eine Behinderung.
Mhm, ja.
Also nicht ganz eine halbe Million. Mhm. Insgesamt sind es ungefähr 3% aller Kinder und Jugendliche.
Ah, okay, ja.
So. Und wenn man sich anguckt, dass angesichts unseres Falls bei der Inklusion von Kindern und Jugendlichen noch viel zu tun ist und wir nicht alle, aber ein Großteil dieser 415.780 betroffenen Kinder und Jugendlichen einfach hinten runterfallen lassen, finde ich das einfach tatsächlich eine heftige Zahl.
Ja, das stimmt.
Also ne, nicht jeder hat diese Bedürfnisse, die Leon hat. Manche haben vielleicht sogar noch mehr, aber ganz viele von ihnen werden einfach außen vor gelassen. Und deswegen müssen wir für mehr Gerechtigkeit und Inklusion kämpfen. Und deshalb haben wir uns aber auch unseren heutigen Gast eingeladen, denn die macht etwas ganz Ähnliches. Sie hat ein ganz, ganz tolles Projekt ins Leben gerufen und da geht es nicht um Kinder mit Behinderung, sondern eher um Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung. Mhm. Genau.
Wir freuen uns, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
Rebecca Kleinheitz vom ALMA-Netzwerk in Verden. Hallo, Frau Kleinheitz, guten Tag.
Hallo.
Hallo.
Frau Kleinheitz, Sie sind uns heute per Zoom zugeschaltet aus dem schönen Verden. Darf ich den Witz einmal machen? Aus der Pferdestadt Verden. So ist es mir ja.
Auf jeden Fall. Auch wenn hier dann immer extra Reiterstadt steht, damit man, glaube ich, diese...
Ich musste das einmal irgendwie sagen, weil ich das immer so lustig finde, die Pferde statt Pferden. Aber okay, herzlich willkommen bei uns auf dem Ponyhof. Das passt ja auch ganz gut mit der Pferdestadt auf dem Ponyhof. Ne?
Das stimmt, sehr schön.
Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind. Wir haben eben schon einen Fall zum Thema Inklusion besprochen mit dem kleinen Leon und der Autismustherapie. Und wir würden gerne unseren Blick ein bisschen weiten zum Thema Inklusion, gerade wenn es um Jugendliche und junge Erwachsene geht. Und als wir so ein bisschen recherchiert haben, wen wir da als Gast einladen könnten, da ist uns Ihr Alma-Netzwerk und das Projekt FÖJ für alle über den Weg gelaufen. Wir haben sie, glaube ich, auch schon mal ein bisschen supportet über Instagram und Facebook, wenn ich mich nicht irre, weil wir wirklich ein wahrer Fan, ein wahrer Fan ihres Projektes sind. Aber ich glaube, wir können das gar nicht so genau sagen, sondern erzählen Sie uns doch mal ganz kurz, was macht das Alma-Netzwerk in Verden und was ist das FÖJ für alle?
Okay, ich fange vielleicht mit dem FÖJ für alle an, weil das schließt so schön, wie Sie sagten, an das Thema Inklusion in der Schule an. Also FÖJ steht ja erstmal für Freiwilliges Ökologisches Jahr, Abkürzung zu erklären. Und aus meiner Weltanschauung sollte es natürlich sowieso für alle sein, also Menschen mit Behinderung nicht ausschließen. Und wir haben aber dann in der Beratung, da kommt jetzt so ein bisschen der Link, eigentlich, wir sind ein Verein, Arbeitsfeld Landwirtschaft mit allen, dafür steht steht Alma, und haben dann, machen Beratung immer zu dem Themenfeld, und dann haben wir aber gemerkt, es gab immer mal Anfragen, Schülerinnen und Schüler oder Eltern, die gesagt haben so, ja, wo soll es denn jetzt hingehen? Wir wissen noch nicht genau, mein Sohn, meine Tochter weiß es nicht genau. Wo ich aus meiner persönlichen biografischen Erfahrung dachte, ja, da wäre doch Freiwilligendienst das Perfekte, weil ich das sowohl für mich, inzwischen auch für meine Tochter erlebt habe, so dieses, es ist doch nach der Schule so viel noch gar nicht klar.
Das
also
stimmt.
Man kennt als junger Mensch nichts außer Schule und soll sich in der Weite der Möglichkeiten, die alle nichts mit Schule zu tun haben, aussuchen. Und darüber bin ich persönlich erstmal darauf gestoßen und dachte, warum ist das eigentlich nicht möglich, dass junge Menschen mit Behinderung auch einen Freiwilligendienst absolvieren? Weil ich das so eine großartige Chance finde, so ein Jahr in irgendwas reinzuschnuppern. Man ist irgendwie im Arbeitsleben, aber noch nicht so verbindlich, von wegen, ich habe eine Entscheidung getroffen, was ich jetzt den Rest meines Lebens tun will. Und auch nicht mit dem Leistungsdruck, weil ein Freiwilligendienst ja trotzdem auch eben ein Erfahrungsjahr, ein Orientierungsjahr sein soll. Wenn es ums FÖJ geht, ist ja auch ganz klar, es soll arbeitsmarktneutral sein. Also es geht nicht darum, von Freiwilligen eine Arbeitsleistung zu erwarten, wie das jetzt ein Arbeitgeber oder auch in der Ausbildung erwartet würde. Also es sind so ein paar sehr schön abpuffernde Faktoren drin, finde ich, in so einem Freiwilligendienst. Man kann einfach was ausprobieren. Diese Chance wollten wir eigentlich einfach für Jugendliche mit Behinderung auch aufbohren, sag ich mal, weil wir eigentlich immer wieder merken, gerade für Menschen, die als geistig behindert gelten, sind die Wege ja sehr, sehr eng gebahnt.
Ja,
also in aller Regel
schon,
geht das von der Schule dann in die Werkstatt für Menschen mit Behinderung, und da gibt es verschiedene Berufsfelder, aber halt von den, ich wusste die Zahl mal, ich habe sie nicht mehr im Kopf, also wir haben mehrere hundert Ausbildungsberufe in Deutschland, die anerkannt sind, und in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, selbst wenn sie ein breites Portfolio hat, kann man davon vielleicht 10 oder 15 machen. Also es ist einfach viel, viel eingeschränkter, die Möglichkeiten. Und wenn man als junger Mensch mit Behinderung aber was anderes machen möchte als diesen gebahnten Weg, ich meine, dann braucht man sehr viel eigene Überzeugung und Entschlossenheit, weil man sich halt, also es ist ja immer bei den Wegen außerhalb der Norm, weil man dann erstmal sagen muss, nee, ich will das anders, und dann muss man das vielleicht auch mit den eigenen Eltern, mit Sorgen aus dem Umfeld und natürlich auch, weil das ja dann an der Stelle immer auch um Geld geht, mit einem Kostenträger verhandeln, sagen, ich möchte einen anderen Weg gehen.
Ja, ja.
Und diese Klarheit zu haben, ist ja dann noch viel schwieriger. Wir haben ja vorhin schon davon, so nach der Schule hat man, also hatte ich nicht, ich weiß nicht, wie es Ihnen beiden ging. Also
ähnlich,
wollte ich gerade sagen, kenne ich.
Genau, das ganz klare Profil von genau da will ich hin, ist ja ganz schwer zu haben.
Ja.
Und dann denke ich immer, dass die größte Einschränkung, die ich jetzt mal mit einer sogenannten geistigen Behinderung einhergeht, ist ja auch oft die, wenn es hakelig wird in sowas, das nenne ich mal gerne die Selbstvertretungskompetenz.
Ja.
Also es ist, finde ich, nicht so sehr einschränkend, wenn ich nicht gut rechnen kann oder vielleicht auch mich nicht gut an Dinge erinnern kann, die 10 Jahre her sind. Aber wenn ich nicht gut wahrnehmen oder nicht gut ausdrücken kann, was ich selber möchte, meine Anliegen vertreten kann, dann entsteht durch meine Behinderung ja eine sehr viel größere Einschränkung, weil es dann meine Möglichkeiten, mich selbst zu sein, einschränkt.
Ja.
Und das war eigentlich die Stelle, wo wir dachten, okay, wir möchten junge Menschen in die Lage versetzen, mehr über sich erfahren zu haben, um besser sagen zu können, hey, das ist was, da kenne ich mich, das habe ich erlebt, damit ging es mir gut, damit ging es mir nicht gut und ich weiß jetzt besser, wo ich hin möchte.
Das heißt,
das brauchen, glaube ich, alle jungen Menschen. Ja. Also wenn man sich so die Gen Z anguckt, ist das, glaube ich, eine Riesenfrage, wo will man eigentlich hin? Ja. Aber das gilt halt genauso oder vielleicht sogar eher ein Quäntchen mehr für junge Menschen mit Behinderungen.
Ja, also weil ich kenne das auch tatsächlich von mir. Also ich habe aus Verlegenheit nach der Schule erstmal eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht. Nichts liegt mir ferner, ne? Zahlen sind nicht so meins im Übrigen. Deswegen bin ich jetzt auch Pressesprecherin, ne? Aber also ich habe es durchgezogen, aber es war 2 Jahre ohne Spaß und ehrlich gesagt auch tatsächlich ein bisschen verschenkt. Und damals war die Möglichkeit als Bufti, ne, so, oder insgesamt so. Ja, gab es schon, aber es war nicht so weit verbreitet wie heute. Und ich finde den Hinweis nochmal, dass das, dass gerade Menschen mit einer geistigen Behinderung tatsächlich ja auch in dieser Selbstwirksamkeit tatsächlich vielleicht auch manchmal ein bisschen Schwierigkeiten haben. Oder aber es schwierig wird, wenn man diese eingetretenen Pfade verlassen möchte. Das finde ich total super mit ihrem Projekt, dass das irgendwie so ein Hintergrund war. Weil ich glaube, das ist tatsächlich total wichtig, weil da sind wir nicht gut in Deutschland drin, irgendwie zu sagen, okay, hatten wir vorhin in dem Fall auch
schon.
Haben wir
schon gesagt, ja.
Menschen, Kinder, Jugendliche, wie auch immer, individuell zu betrachten und zu gucken, okay, was brauchst du? Sondern es ist immer gut, wenn sie in irgendeine Norm passen und gerade Menschen mit Behinderung, wenn sie nicht in diese Norm passen, die wir als Gesellschaft vorgesehen haben, dann wird es irgendwie schwierig. Deswegen finde ich das einen total tollen Ansatz so.
Ja, ja, weil das ist echte Teilhabe. Ne?
Ja, genau.
Das heißt, es ist genau das, was ja auch Jugendliche ohne Behinderung halt ganz klar auch für sich selber entscheiden können und sagen können, ich möchte das. Und so ein FEJ für alle ist dann auch für Jugendliche mit Behinderung eine Alternative zu sagen, okay, auch ich darf oder kann und habe die Möglichkeiten, genau das zu machen, was halt andere Altersgenossinnen in meinem auch ganz klar machen dürfen.
Ja.
Genau. Und das Gleiche auszuprobieren. Und natürlich sind die Bedingungen andere.
Mhm. Ja.
Also sozusagen, wir haben auch erlebt, dass durchaus, also auch wenn es die Vorteile gibt, wie ich gesagt habe, im Freiwilligendienst ist der Leistungsdruck nicht per se so hoch, aber natürlich gibt es auch Einsatzstellen, die Erwartungen an ihre Freiwilligenstellen, die mit einem Abitur oder einer guten kognitiven Ausstattung besser zu bewältigen sind. Ne? Also ich finde immer, wir müssen nicht so tun, als wäre für alle Menschen das Gleiche möglich. Menschen sind verschieden und Menschen können unterschiedliche Dinge unterschiedlich gut. Aber das ist, finde ich, ja dann auch Aufgabe der Gesellschaft oder an der Stelle dann eben auch von Einsatzstellen oder von so einer Struktur von Freiwilligendienst zu sagen, wir versuchen uns so aufzustellen, dass wir auch unterschiedliche Möglichkeiten bieten.
Ja.
Und das ist auch das, wo ich dann sagen würde, Inklusion bedeutet gar nicht unbedingt nur zu sagen, ja, Menschen mit Behinderung sollen da sein, wo die anderen auch sind. Weil man sagt ja auch so schön, es geht bei Behinderung gar nicht um ein Merkmal einer Person, also eigentlich bin nicht ich behindert, sondern die Behinderung entsteht da, wo das Umfeld und meine Möglichkeiten nicht gut zusammenpassen. Und dann kann man entweder sagen, ich müsste meine Möglichkeiten verändern, oder man kann auch sagen, das Umfeld muss sich verändern.
Genau, exakt.
Ja. Und das finde ich das spannende Moment, wo insgesamt gesellschaftlich auch die Entwicklung hingehen ist und sagen, ja, wir müssen einfach die Möglichkeiten diverser gestalten. Und ich bin absolut überzeugt, dass das was ist, von nicht nur Menschen, die eine ausgewiesene oder irgendwie bescheinigte Behinderung haben, profitieren, sondern wovon alle profitieren, wenn wir weniger an diesen Schubladen, an diesen Erwartungen kleben. Und das ist auch was, wo wir immer wieder die Rückmeldung auch bekommen, also sowohl im Freiwilligendienst als auch sonst in der Beratungsarbeit, wenn wir die Erfahrung machen, jetzt arbeitet ein Team an einem Hof, wir haben ja den Schwerpunkt Landwirtschaft, mit Menschen mit und ohne Behinderung, dann sagen uns ganz oft andere Teammitglieder, ach, es ist so wohltuend, weil dadurch ist eine Tür aufgegangen, zu sagen, es müssen gar nicht alle nach Norm funktionieren. Mhm. Man darf auch sagen, das kann ich besser, das kann ich schlechter. Ja. Also das sind so Sachen, da kommt, sag mal, was aus der Behindertenbewegung, was in so Management-Seminaren vielleicht inzwischen auch diskutiert wird, ne, aber noch nicht in der Breite der Bevölkerung oder so angekommen ist, zu sagen, Menschen in ihrer Einzigartigkeit und in ihrer Vielfalt wahrzunehmen und dafür gute Lösungen zu suchen.
Ja.
Also da sind wir wieder bei für alle, weil ich glaube, das brauchen eigentlich alle.
Ja.
Oder es ist für alle besser. Und es gibt Menschen, die sind vielleicht so anpassungsfähig und können sagen, okay, ich beug mich dem Druck und ich funktioniere hier an meinem Arbeitsplatz, so wie es von mir erwartet wird. Wie Sie vielleicht auch sagten, die Bankkauffrau hat keinen Spaß gemacht, aber Sie haben es wahrscheinlich
irgendwie
geschafft,
durchgezogen.
Ja.
Ja.
Aber
Freude geht anders, ne?
Ja, und ich glaube auch, sozusagen, wenn wir uns jetzt so ganz groß aufhängt, aber als Gesellschaft weiterentwickeln wollen, dann geht das doch eher in die Richtung zu sagen, wir schätzen die individuellen Fähigkeiten, die jemand hat.
Das stimmt.
Also Menschen alle gleich machen, bleibt ja unter dem Potenzial von allen. Also, und für manche ist es der Stress, so zu tun, als wäre man anders, als man ist.
Ja.
Ja.
Und am Schluss kommt gar nichts Besseres bei raus.
Das stimmt auch, ja.
Das ist richtig. Ja. Ja. Wie muss ich mir das denn eigentlich dann bei Ihnen vorstellen mit diesem ÖFEJ für alle? Das heißt, kommen die Eltern zu Ihnen, kommen die jungen Erwachsenen mit der Behinderung zu Ihnen? Muss man da einen Antrag stellen? Wie viele Plätze gibt es da? Können Sie da vielleicht ganz kurz noch mal was zu sagen? Oder wie bringen Sie dann im Grunde halt...
Wir sind so völlig auf der philosophisch-ethischen Ebene.
Ja, das ist total wichtig, total schön, genau. Aber das würde mich jetzt tatsächlich auch noch mal so... Ich bin ja eher die sachliche.
Das stimmt.
Die pragmatische hier. Genau, das würde mich tatsächlich noch mal interessieren.
Also es gibt alle Wege, die Sie gerade gesagt haben. Also es kommen entweder die jungen Menschen selber oder die Eltern. Wir versuchen auch aktiv von uns aus diese Möglichkeit bekannt zu machen, weil wir auch sagen, wir wollen eigentlich das FEJ für alle so verstanden haben, dass es wirklich auch unter den jungen Menschen mit Behinderung nicht nur die erreicht, die ein sehr unterstützungsfähiges Elternhaus haben, sondern auch die vielleicht im Elternhaus aufwachsen, wo die Möglichkeiten nicht da sind, dass da ganz viel schon immer Wege gebahnt wurden und nochmal Besonderheiten ausgehandelt wurden. Das ist ja für Familien mit behinderten Kindern ein sehr anstrengender Weg.
Ja.
Also das bekommt ja auch immer rückgemeldet, weil halt immer alles nicht so einfach funktioniert, wenn die Kinder nicht nach Norm funktionieren. Und verlangt schon auch ganz schön viel Ressource.
Auf jeden Fall, ja.
Und in manchen Familien sind einfach die Ressourcen mit Alltagsbewältigung dann schon gebunden und da ist nicht mehr die Möglichkeit da, dann auch nochmal zu sagen, so, und ich gucke jetzt, wie ich dich unterstützen kann, dass du rausfindest, was du willst oder was es denn noch für Möglichkeiten gibt, sondern da sind vielleicht auch, weiß man gar nicht, was es für Möglichkeiten gibt oder auch nicht, wo man sich informieren könnte. Und deswegen haben wir uns überlegt, wo wir möglichst alle jungen Menschen erreichen und haben halt versucht, Workshops anzubieten an Schulen.
Okay.
Da sind alle gemeinsam und dann haben wir in Niedersachsen, also bisher machen wir das Projekt nur in Niedersachsen, das Freiwillige Ökologische Jahr ist landesweit organisiert. Der Hufti, den Sie vorhin angesprochen hatten, ist ja ein bundesweites
Das stimmt. Programm. Ja, aber so gut kenne ich mich da auch nicht aus. Also von daher.
Das habe ich auch erst im Laufe des Projektes gelernt.
Ach, dann ist ja so gut.
Und da ist es aber eben unterschiedlich.
Okay.
Das Freiwillige Soziale Jahr und das Freiwillige Ökologische Jahr sind jeweils in Landesverantwortung.
Ah, okay.
Jedes Bundesland hat einen oder mehrere Träger, also fürs Freiwillige Soziale Jahr in der Regel mehrere. Mhm. Fürs Freiwillige Ökologische Jahr ist es meistens ein Träger, der mit der Organisation beauftragt wird. In Niedersachsen ist es die Alfred-Töpfer-Akademie.
Mhm.
Die ist dem Umweltministerium auch zugeordnet, sagen wir jetzt mal. Und da, deswegen machen wir es in Niedersachsen und haben jetzt alle niedersächsischen Schulen angeschrieben, die Gesamtschulen sind oder Schulen mit dem Förderbedarf geistige Entwicklung oder so, und sagen, da sind junge Menschen, die vielleicht sonst nicht den Zugang ins FEJ finden, und haben denen vorgeschlagen, wir gestalten einen Projekttag, stellen das vor, dass es das gibt, machen auch eine Exkursion an eine Einsatzstelle oder einen anderen Hof in der Nähe. Mhm. Und das muss ich vielleicht auch an der Stelle erklären. Wir kommen ganz stark, weil wir als Verein sozusagen aus der Landwirtschaft kommen oder aus dem Themenfeld Zusammenarbeit von Menschen mit und Behinderung in der Landwirtschaft, hatten diese Idee, Freiwilligendienst auf Höfen zu machen, haben aber zum Glück mit der Alfred-Töpfer-Akademie als Partner auch jemanden gefunden, die gesagt haben, natürlich gilt das für alle Einsatzstellen.
Ja.
Und man kann den Freiwilligendienst oder auch das Freiwillige Ökologische Jahr ja nicht nur auf Höfen machen. Mhm. Also es gibt da auch landwirtschaftliche Betriebe drunter, in der Regel aber sogar nur welche, die nicht nur landwirtschaftlicher Betrieb sind, sondern außerdem Bildungsangebote oder sowas machen. Mhm. Und im Projekt gilt, dass die Möglichkeit für alle Einsatzstellen, also das sind dann auch Umweltbildungsstätten oder Naturschutzstationen oder also die ganze Palette an Einsatzstellen ist grundsätzlich anfragbar. Ob das klappt, dass an einem Freiwilligendienst leisten möchten da, das ist jetzt ein bisschen unverständlich, dass eine Person, die Freiwilligendienst leisten möchte, und eine Einsatzstelle zusammenkommen, entscheidet die Einsatzstelle. Also das entscheiden auch nicht der Träger und auch nicht wir.
Okay. Ja.
Das ist dann wie in einem Vorstellungsgespräch, wo man sagt, ja, wir können zusammen oder nicht. Mhm. Aber jetzt haben wir ja schon einen Schritt dazwischen ausgelassen, ich merke schon. Also wir informieren erstmal an den Schulen und sagen, es gibt die Möglichkeit und gehen dann aber auch Einsatzstellen oder Höfe angucken, damit es halt nicht abstrakt ist, sondern auch vorstellbar ist. Was würde es denn bedeuten?
Okay.
Ja.
Um einfach möglichst viele Menschen zu erreichen mit der, erstmal mit der Kenntnis davon, dass es die Möglichkeit gibt.
Ja.
Also wenn Sie vorher schon das, das Thema Inklusion hatten, dann gibt es ja auch gerne diese drei englischen Begriffe, wo ich jetzt, ich mache es lieber übersetzt, dann verhaspel ich mich weniger, wo es um die Verfügbarkeit, aber auch die Zugänglichkeit von Angeboten geht. Also es reicht nicht, dass es die Möglichkeit gibt, wenn Menschen gar nicht wissen, dass die da ist oder wenn der Weg dahin zu steinig ist. Und deswegen ist es für uns ein ganz wichtiger Punkt. Wir möchten wirklich viel dafür tun, dass es diese Info möglichst verfügbar ist, haben uns auch, da müssen wir über unsere eingeschränkten Möglichkeiten als Team, also wir sind zu dritt, die daran arbeiten.
Ja.
Und wir haben alle keinen Schwerbehindertenausweis, aber wir haben alle eine Behinderung, was Öffentlichkeitsarbeit angeht. Wir machen das einfach nicht. Das liegt nicht so in unserer Persönlichkeitsstruktur.
Ja.
Und da müssen wir uns ziemlich schieben, weil wir sagen, es ist für die Sache eigentlich gut.
Ja, Ja, umso wichtiger, dass Sie heute hier sind und Ihr Projekt auch vorstellen. Also deswegen, weil ich finde, das ist tatsächlich total super. Sie hatten ja vorhin gesagt, dass Sie in Niedersachsen tätig sind. Wissen Sie, ob Sie ein deutschlandweit einmaliges Projekt sind oder gibt's auch deutschlandweit ähnliche Projekte?
Also es gibt erfreulicherweise, hat ein Jahr nachdem wir an den Start gegangen sind, der Paritätische Wohlfahrtsverband ein bundesweites Projekt gestartet, Inklusion und Diversität in Freiwilligendiensten, was wir sehr begrüßt haben und wo wir auch in engen Austausch gegangen sind. Und aus der Erfahrung kann ich sagen, es gab mehrere Standorte, die sich mit dem Thema befasst haben. Es gab jetzt aber nur, würde sagen, 2-3, die wirklich so ein aktives Programm gestartet haben, sich anders aufzustellen,
wo
auch aktiv, proaktiv, sag ich mal, Teilnehmende angesprochen wurden. Ich hoffe aber, dass das so ein bisschen einen Stein ins Rollen gebracht hat oder auch weiterhin bringt, weil ich es einfach, wie wir es ja am Anfang schon hatten, ich finde es eine großartige Chance für alle jungen Menschen, aber für alle jungen Menschen, die schließt eben auch ein für junge Menschen mit Behinderung.
Ja.
Und die anderen Standorte waren jeweils auch nicht im Freiwilligen Ökologischen Jahr, sondern im Freiwilligen Sozialen Jahr.
Okay.
Aber das ist ja, also finde ich nicht weniger wertvoll.
Nee.
Wir kommen halt aus der Landwirtschaftsecke, da war das Freiwillige
Bietet
Ökologische
sich an,
Jahr
näher. Ja. Wie ist denn so die Resonanz von den ArbeitgeberInnen und vor allen Dingen auch von den Jugendlichen? Also Sie haben ja bestimmt schon so ein bisschen was gehört, wie es irgendwie vielleicht so läuft oder wie die das so finden. Haben Sie da schon irgendwie ein Feedback, was Sie uns irgendwie erzählen können?
Sehr gerne. Ich versuche jetzt gerade sozusagen das Feedback so ein bisschen zu kategorisieren.
Ja.
Wir haben natürlich, das würde ich an den Anfang stellen, nicht weil es das Wichtigste ist, sondern weil es nicht unter den Tisch gekehrt werden soll. Wir hatten auch zwei Situationen jetzt in den zwei Projektjahren, wo einmal die Einsatzstelle und einmal der Freiwillige selber das freiwillige ökologische Jahr abgebrochen haben.
Passiert, ne?
Das ist natürlich nicht das, was wir uns am Anfang vorstellen. Das war aber, also gerade in der Situation, wo der Freiwillige selber abgebrochen hat, trotzdem wurde uns von seiner Pflegefamilie gespiegelt, das, was er am längsten bisher durchgehalten hat.
Ja.
Also das war einfach für ihn eine Herausforderung, diese Kontinuität aufzubringen. Das war allerdings für die Einsatzstelle auch ein ziemlicher Marathon. Also die haben sich ganz sehr ins Zeug gelegt, waren da auch sehr, sehr tolerant, haben immer wieder Wege gesucht und haben uns dann aber schon auch gespiegelt, das war ganz schön anstrengend. Sie haben ja ihrerseits anderen Freiwilligen abgesagt, um ihm die Chance zu geben. Um dann am Ende dazustehen und sagen, gut, jetzt haben wir niemanden mehr. Also das ist natürlich, es ist ja, ich habe am Anfang gesagt, ich finde dieses Projekt großartig, aber es ist natürlich auch nicht eins, wo es nur Hi, Hi, Hi und Erfolgsgeschichten gibt.
Nee.
Das ist von der Einsatzstelle dann auch ein Wagnis, sagen, okay, ich mache das.
Aber wenn ich Sie da ganz kurz...
ein bisschen abrufen, oder nicht wir, sondern die Alfred-Töpfer-Akademie hat als Träger erfreulicherweise gesagt, diejenigen, die jungen Menschen mit Behinderung eine Chance geben, dürfen das auch als zusätzlichen Platz machen.
Sie können
einfach einen weiteren Platz bekommen.
Ja.
Und das war für viele auch ein Argument, zu sagen, ah ja, ich verzichte mich auf das, was ich kenne, wo Freiwillige jetzt unser Projekt und unsere Organisation bereichern, sondern gibt zusätzlich jemand eine Chance. Das finde ich auch ein wichtiges Fazit. Also wenn man überlegt sozusagen, wie kriegt man das in die Breite, nicht zu sagen, ja, du musst statt dem Vertrauten was anderes machen, sondern sagen, mach das doch zusätzlich.
Ja,
Das macht es, glaube ich, sehr viel leichter.
Ja.
Und ansonsten aber haben wir ganz, ganz viel total positives Feedback bekommen. Also von den Einsatzstellen selber, wir haben auch tatsächlich mehrere, die jetzt über den Freiwilligendienst hinaus auf ihren Einsatzstellen bleiben, in ein Ausbildungsverhältnis da übernommen wurden.
Oh, super.
Oder wo man wirklich sagt, das ist dann so ein Paradebeispiel für Inklusion.
Ja.
Also selbst, wo ich dann noch Beratungsmöglichkeiten angeboten habe, zu sagen, hier braucht ihr vielleicht eine assistierte Ausbildung oder irgendeinen Support und sagen, nö. Also mit jedem das läuft.
Nö, sehr schön.
Ja, aus dem Vertrag, also richtig schön. Und auch von den Freiwilligen ganz viel positives bis begeistertes Feedback. Der schwierigste Punkt, das haben wir uns vorher gar nicht so vorgestellt, wo es am ehesten, sage ich, Inklusionsarbeit noch zu leisten gab, waren tatsächlich die Seminare. Also von den Einsatzstellen, wir haben in der Projektkonzeption überlegt, ja, wir bieten dann ein Krisentelefon an und kommen mit Supervision und begleiten die und so weiter. Das wurde ganz wenig nachgefragt. Also sozusagen die Einsatzstellen sind in aller Regel, die Freiwilligen und die Einsatzstellen, gut miteinander ausgekommen. Und wo es Unterstützungsbedarf gab, war tatsächlich eher diese Seminargruppen und auch die Teamenden von den Seminargruppen zu coachen. Wie könnt ihr denn eine Seminarsituation gestalten, wo junge Menschen mit und ohne Behinderung beide davon profitieren?
Okay, also eher so ins Pädagogische dann. Das war dann vielleicht, okay.
Also auch die Teilnehmer, das hat mich am meisten überrascht. Also nicht im Sinne von, uns ist fast gar nicht, nicht gar nicht, aber fast gar nicht so ein Vorurteilsthema begegnet, von denen, die wollen wir nicht oder sowas. Das war nicht.
Ja.
Ganz viel guter Wille, aber auch ganz viel Hilflosigkeit an der Stelle. Also so, ich will nichts falsch machen, aber ich weiß ja gar nicht, wie es geht.
Ja.
Und das ist auch die andere große Motivation für uns gewesen oder für mich, als ich diese gedacht habe, wir brauchen so ein Projekt. Ich sage, eigentlich, wenn wir wollen, dass sich die Gesellschaft ändern, müssen ja die nicht behinderten Menschen auch die Erfahrung machen, wie es denn funktioniert.
Ja.
Also ich will gar nicht nur die Möglichkeit für die Teilnehmerinnen mit Behinderung schaffen, sondern eigentlich auch diesen Erfahrungsraum für junge Menschen ohne Behinderung, sagen, ah ja, wie kann ich denn miteinander umgehen?
Ja. Ja, ja, es findet halt einfach, entschuldige, es.
Genau, man lernt es ja auch einfach gar nicht. Also wenn ich das halt einfach auch sehe, es ist, je höher der eigene Bildungsabschluss ist, desto weniger hat man ja auch tatsächlich mit Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen mit Behinderungen dann zu tun. Also im Kindergarten gibt's das ja noch, ne, inklusiv, wir hatten es ja vorhin auch, in der Grundschule vielleicht auch. Aber dann irgendwann verschwinden tatsächlich irgendwie die Gleichaltrigen mit Behinderungen vom Radar. Und das ist ja genau eigentlich das, was schade ist. Also auch, wenn man jetzt Sport macht oder auch Freizeitaktivitäten, auch da findet man ja dann kaum Gleichaltrige mit Behinderungen. Gerade weil es denen ja so schwer gemacht wird und weil die Rahmenbedingungen häufig einfach nicht da sind.
Also ich finde, es kommt manchmal, ne? Also ich habe zum Beispiel einen Sportverein, der ist da sehr, sehr, sehr stark im Thema Inklusion, aber auch tatsächlich so erst in den letzten Jahren. Und ich glaube, das ist tatsächlich genau das, was Sie sagen. Also auch, es nutzt nichts, einfach nur zu sagen, ja, wir müssen Menschen mit Behinderung inkludieren, sondern natürlich auch Menschen ohne Behinderung müssen lernen, okay, wie kann das zusammen sein, denn gut gestaltet werden für alle?
Genau.
So, weil es halt einfach bisher überhaupt nicht stattgefunden hat, ne?
Also bei mir im Sport ist zum Beispiel ein blinder Mann und das ist wirklich auch nochmal eine Herausforderung gewesen oder auch eine Erfahrung für mich selber, zu gucken, wie kann man ihn tatsächlich auch unterstützen? Also, und wo wird es dann möglicherweise auch übergriffig halt, wo er dann einfach sagt, das ist mir jetzt zu viel. Und das ist auch für die gesamte Sportgruppe halt wirklich eine Bereicherung gewesen, auch zu gucken, wie gehen wir miteinander um. Ich glaube, da haben auch viel, also auch die anderen Teilnehmenden halt viel von gelernt. Und das ist ja genau der Punkt, den Sie jetzt eben angesprochen haben, der so
absolut
wahnsinnig wichtig ist.
Also ich glaube, Sportvereine kommt da auch eine ganz wichtige Rolle zu, weil das ja sozusagen so ein Freizeitbereich ist, wo man dann aber viel miteinander interagiert. Und man ist ja wirklich, also ich würde mich da auch nicht ausnehmen. Ich kann mich gut erinnern, als ich nach der Schule, ich habe ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht, auch einem Hoch mit Menschen mit Behinderung. Also man merkt schon, irgendwie gibt es da so eine biografische Linie. Aber ich habe mich ja dann auch, mir auch all die Fragen gestellt. Also es ist ja nicht sozusagen eine Selbstverständlichkeit, die aus einem so rausblubbert. Ne? Wo traue ich mich, jemand zu sagen, ey, nee, ich möchte nicht, dass du mich anfasst oder darf ich das nicht? Weil das sind ja Menschen mit Behinderungen, die wissen vielleicht nicht, dass mich das stört. Und da muss ich mich auch erst hinsortieren und mir irgendwann klar machen, nee, Moment, wenn ich nicht angefasst werden möchte, mache ich da keinen Unterschied. Ja. Weil ich mache keinen Unterschied zwischen Menschen mit und ohne Behinderung.
Genau.
Und
genau.
Dann mache ich den vielleicht nur in der Art und Weise, was ich kommuniziere, aber mein Bedürfnis ist ja nicht anders. Dann muss ich vielleicht eine Sprache suchen, also vielleicht auch. Das haben wir bei den Seminaren auch immer wieder. Und sie sagten ja auch, sie hatten das eine Fallbeispiel mit einem Jungen mit Autismus-Spektrum-Störung. Und zu sagen, verlasst euch nicht drauf, dass ihr ihn direkt kommunizieren könnt.
Ja.
Also wenn ihr euch spricht und ihr nicht reden wollt, dann dreht nicht den Kopf weg oder sagt, verdruckst vielleicht später. Sondern dann sagt, ich möchte nicht. Weil es diese klare Kommunikation braucht. Weil ihr vielleicht ein Gegenüber habt, dass diese Zeichen von merkst du nicht, dass ich die ganze Zeit eigentlich signalisiere, ich möchte das Gespräch beenden, nicht lesen kann.
Ja.
Und das sind so Momente, wo wir auch merken, dass wir die Teilnehmer unterstützen müssen oder wollen. Sagen, traut euch das? Also einmal die Klarheit zu haben, es ist nichts falsch, was ihr empfindet. Wir hatten auch eine Seminargruppe, wo es für manche auch voll hilfreich war, als meine Kollegin dann irgendwann gesagt hat, ihr müsst auch nicht alle Teilnehmer mit Behinderung mögen. Es gibt gar keine Sympathieverpflichtung.
Nee,
das ist genau. Diese Person ist mir unsympathisch. Ich für alle Menschen ohne Behinderung auch.
Wollte ich gerade sagen, ich finde ja, also ne, nur weil jemand, weiß ich nicht, ne, im Rollstuhl sitzt oder tatsächlich eine kognitive Einschränkung hat, ich mag manchmal nichts gegen dich, Katharina. Blonde Menschen ja auch nicht. Also, ne,
was?
So, nee, aber das hat ja nichts damit zu tun, ne? Also ich mag ja nicht nur dich, weil du blond bist, sondern insgesamt so, ne?
Oh, danke.
Und nur weil jemand im Rollstuhl sitzt oder eine kognitive Einschränkung hat, heißt das ja nicht, den muss ich jetzt unbedingt mögen, nur weil er eine Behinderung hat.
Ja, ja.
Menschen sind halt unterschiedlich und ich muss nicht alle Menschen mögen. Tut niemand.
Ja.
So. Genau. Und aber diesen Weg zu gehen, diese Klarheit zu finden, wie kann ich das machen, ne? Wo wir haben ganz viele junge Menschen getroffen mit einer hohen Hilfsbereitschaft, aber die dann auch, wie Sie erzählt haben, vor der Frage stehen, wo ist es übergriffig, also wo ist auch ein Moment, wo ich jemanden Freiheiten lassen muss, was darf jemand, also das sind ja, das kann ich auch überhaupt niemandem übel nehmen, weil woher weiß man es denn?
Nee, na klar.
Also, und dann einfach mutig in die Erfahrung reinzugehen und auch meistens, also das der allgemeinste Rat, wir sagen immer wieder, es tut mir leid, wir geben nicht, wir können nicht sowas rausgeben wie eine Bedienungsanleitung, weil Menschen mit Behinderungen sind auch total verschieden.
Ja, genau.
Aber das einzig allgemeine Rezept ist, klär es mit der Person selber. Also sag, ich bin jetzt hier gerade, ich frage mich gerade, ob das was ist, wo du gerne Hilfe hättest. Soll ich versuchen, dir hier was noch zu erklären, noch einfacher zu machen? Hat der vielleicht zu kompliziert gesprochen? Oder bist du ganz fein damit, hier einfach zu sitzen und du nimmst dir das mit, was du verstanden hast? Also, aber diese Klärung, und das kann ich auch selber total gut nachvollziehen, es ist ja ganz schwer, sich das zu trauen, sich erstmal selber klar zu werden.
Ja.
Naja, ich bin irgendwie unsicher, frage mich, ist das für die Person, die hier mit im Raum ist, gerade okay? Aber soll ich da jetzt reingrätschen oder überlasse ich das der Person und an welcher Stelle? Und ich glaube aber, dass das, da mache ich meinen Kolleginnen und Kollegen auch immer Mut und sage, es ist total gut, dass wir diese Arbeit an der Stelle machen müssen, weil dafür machen wir das ja, das Projekt. Also das ist ja die Chance. Wir sind nicht in der Situation, wo das von selber läuft, weil weder die jungen Menschen mit noch die jungen Menschen ohne Behinderung ganz viel Routine da drin haben, miteinander umzugehen.
Ja.
Und das Projekt ist genau so ein Ort, wo die entstehen kann und wo ich hoffe, dass eben auch alle aus den Seminaren an der Stelle ein bisschen mutiger rausgehen und so sagen, das habe ich mal erlebt und da hat es so und so funktioniert oder da hat auch jemand anders das so und so gemacht.
Also Sie würden schon sagen, dass diese Seminare halt ein Baustein im Bereich dieser Rahmenbedingungen sind, die auch für dieses FEJ für alle ganz wichtig wäre. Das heißt, damit das auch bei anderen sozialen oder bei anderen Freiwilligendiensten funktioniert, welche Bausteine gehörten oder würden Ihrer Ansicht nach noch dazu gehören? Haben Sie da vielleicht noch so 2, 3 Punkte zum Abschluss irgendwie, die wichtig wären aus Ihrer Sicht?
Also den einen hatten wir ja vorhin schon gestreift, den Einsatzstellen die Möglichkeit zu geben, das zusätzlich einzurichten. Das ist, glaube ich, auch wirklich ein wichtiger Türöffner. Und dann haben wir von den, es ist immer das unschöne, aber unvermeidliche Thema des Geldes, haben wir von vielen Trägern oder auch Bundesländern gehört, dass das Taschengeld, das die Freiwilligen bekommen, also die Kosten, die auf die Einsatzstelle zukommen, sind halt in der Regel zum Beispiel im freiwilligen sozialen Jahr wesentlich höher als im freiwilligen ökologischen Jahr. Also die Einsatzstellen im freiwilligen ökologischen Jahr bekommen einen Großteil ihrer Kosten wieder erstattet. Also sie zahlen ein Taschengeld und die zahlen die Sozialversicherung und das meiste davon bekommen sie aber zurück, sodass wenig finanzielle Belastung für die Einsatzstelle bleibt.
Okay, ja.
Und die ist im freiwilligen sozialen Jahr in der Regel deutlich höher. Ach. Und dann kommen wir halt an den Punkt, den wir auch als kleines Projekt nicht aufbohren können. Wir haben halt eine sehr leistungsorientierte Gesellschaft. Und natürlich kann soziale Träger, die ein freiwilliges soziales Jahr anbieten, sind ja auch nicht die, die ganz viel Geld auf der hohen Kante haben. Dann müssen sie sich halt die Frage stellen, leistet diese Person so viel, dass sie die 600 Euro, die ich bezahlen muss, wieder einspielt?
Ja.
Okay. Das ist eine total ungünstige Frage,
Genau.
weil sozusagen die Menschen aussortiert, die diese Leistungsfähigkeit nicht mitbringen.
Ich wusste auch gar nicht.
Das war mir auch nicht klar. Das war mir auch nicht klar.
Ich wusste das gar nicht, dass es da tatsächlich so Unterschiede gibt, gerade was das Thema ökologisches Jahr und soziales Jahr angeht.
Deswegen gibt es tatsächlich vielleicht auch kein FSJ für alle. Also vielleicht gab es bis der.
Also es wäre bestimmt einfacher, wenn die Finanzen da ein bisschen oder wenn die finanziell ein bisschen besser ausgestattet wären, dann natürlich, ne? Also, aber das ist natürlich sehr, sehr schade. Nichtsdestotrotz machen Sie ein tolles Projekt und ich hoffe noch ein ganzes Stück länger, dass Sie noch ganz, ganz viele Jugendliche mit Behinderungen ins FEJ für alle bringen können, dass sich ganz viele ArbeitgeberInnen irgendwie oder Einsatzstellen sich daran beteiligen. Also vielen, vielen Dank für Ihr Engagement. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns auf dem Ponyhof waren.
Sehr gern, es war ein großes Vergnügen. Vielen Dank, dass sie unsere Schwäche ein bisschen kompensiert und das für uns
immer gerne.
Machen wir weiterhin auch.
Wir unterstützen, wo wir können, weil wir das, ich sag's zum zehnten Mal, wirklich finden, dass es ein ganz, ganz tolles Projekt ist. Katharina, auch dir vielen, vielen Dank für diese Folge heute. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht.
Natürlich.
Und ja, danke Frau Kleinheitz, danke Katharina. Bis zum nächsten Mal.
Alles klar.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal oder beim Zuhören dann wahrscheinlich.
Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Tschüss, Frau Kleinheitz.
Tschüss.
Das war er, der Podcast des SOVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei.